Was ist ein großer Moment in deinem Leben? Was ist ein Moment, von dem du wusstest, dass du ihn nie vergessen wirst? Für manche ist das die Hochzeit, für andere die Geburt eines Kindes oder die Versöhnung nach einem heftigen und intensiven Streit. Ich glaube, wir alle kennen solche Momente in unserem Leben, die wir nie vergessen werden. Wir wollen uns heute einen Moment von drei Jüngern anschauen, den sie vermutlich niemals in ihrem Leben wieder vergessen haben. Doch bevor wir uns den Text anschauen, lass mich kurz was zu dem sagen, was die Jünger vorher schon mit Jesus erlebt haben, damit wir das Geschehene besser einordnen können. Bis zu diesem Zeitpunkt, an dem das Geschehen ist passiert, haben die Jünger viele Dinge schon mit Jesus erlebt. Es waren Heilungen, die sie miterleben durften, wo kranke Menschen wirklich gesund geworden sind. Die Speisung der 5000 und auch der 4000 haben sie miterlebt. Jesus hat den Sturm gestillt. Jesus hat die Tochter von Jairus aus den Toten auferweckt. Jesus ist auf dem See gegangen. Und kurz bevor diese Geschichte spielt oder stattfand, hat Jesus seinen Jüngern schon davon berichtet, dass er leiden und sterben wird. Vor diesem Hintergrundwissen, lasst uns den Text anschauen in Markus 9, Vers 2 bis 13. Markus 9, Vers 2 bis 13. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen. Ansonsten wird der Text auch hier zu sehen sein. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus Petrus und Jakobus und Johannes mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, so wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann. Es erschien ihnen Elia mit Mose und sie unterredeten sich mit Jesus. Und Petrus begann und sagte zu Jesus, Rabbi, also Meister oder Lehrer, es ist gut, dass wir hier sind. Und wir wollen 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Ah, perfekt, danke. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Und es kam eine Wolke, die sie überschattete, und eine Stimme kam aus der Wolke. Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr bei sich, außer Jesus allein. Und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot er ihnen, dass sie niemand erzählen sollten, was sie gesehen hatten, ehe nicht der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie hielten das Wort fest und besprachen sich untereinander. Was ist das, aus den Toten auferstehen? Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Er sprach zu ihnen, Elia kommt zwar zuerst und stellt alle Dinge wieder her, und wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben? Dass er vieles leiden und verachtet werden soll. Aber ich sage euch, auch Elia ist gekommen und sie haben ihm getan, was sie wollten, so wie über ihn geschrieben steht. Jesus nimmt also Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und führt sie auf einen hohen Berg. Es scheint so, als ob Petrus, Jakobus und Johannes nochmal irgendwie eine gesonderte Stellung haben innerhalb der 12 Jünger, die Jesus nachgefolgt sind. Denn sie durften dieses besondere Ereignis miterleben. Sie gingen auf einen hohen Berg, schreibt Markus. Und das Spannende dabei ist, immer wieder, auch im Alten Testament, wenn wir davon lesen, dass Gott Menschen begegnet, dann passiert das auf einem hohen Berg. Gott begegnet Menschen auf einem hohen Berg. So begegnet er Mose auf dem Berg Sinai und auch Elia auf dem Berg Horeb. Als sie dann auf diesem Berg waren, wird Jesus umgestaltet. Vor ihnen. Sie konnten sehen, dass Jesus umgestaltet wird. Er stand also nicht mehr in seiner normalen Menschlichkeit vor ihnen, sondern er war vor allem in seiner verherrlichten Gestalt und stand so vor ihren Augen. Das äußerte sich darin, dass seine Kleider glänzend wurden. Seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, sogar so weiß, dass kein Walker auf der Erde das nachmachen konnte, diese Stufe von Weiß erreichen konnte. Und diese weißen Kleider, die zeigen uns, wie rein und wie herrlich Jesus ist. Diese Reinheit und die Herrlichkeit, die von Jesus ausstrahlt. Das war eine Herrlichkeit, eine Reinheit, die von innen herauskam, die seine Göttlichkeit von ihm, aus seinem Kern heraus, nach außen hin sichtbar gemacht hat. Und Markus lässt überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass das was Göttliches ist. Er beschreibt diese Reinheit als etwas, das nicht von Menschen imitierbar ist, als etwas, das nicht von Menschen nachmachbar ist. Denn so sagt der Text in Vers 3, die Walker konnten das nicht nachmachen, dieses Weiß. Das heißt, Leute vom Fach, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie können wir Stoffe wirklich weiß machen, wie können wir sie strahlend weiß machen, die haben es selbst nicht hinbekommen, diesen Ton von Reinheit, diese Stufe von Reinheit zu erreichen, die Jesus hier hatte. Gottes Reinheit und Gottes Herrlichkeit ist nicht von Menschen imitierbar. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber als ich diese Schuhe neu hatte, das sind so weiße Sneaker, da hatte ich das Problem, dass wenn die Sonne geschienen hat, mich diese Schuhe richtig geblendet haben. Ich bin durch die Gegend gelaufen, wenn ich nach unten geguckt habe, haben meine Schuhe mich geblendet, so dass ich manchmal dachte, boah, ich könnte fast eine Sonnenbrille dafür gebrauchen. Aber das Ding ist, das sind Schuhe, die von Menschen gemacht wurden. Das ist ein Weiß, eine Reinheit, die nur von Menschen gemacht ist. Aber bei Jesus kam seine Göttlichkeit und seine Herrlichkeit, seine Reinheit von innen nach außen. Und die war wirklich göttlich. Meine Schuhe haben nur die Sonne reflektiert. Jesus hat von sich heraus gestrahlt. Wie wunderschön muss das gewesen sein. Jesus dort zu sehen, wie er strahlt, voller Reinheit, voller Herrlichkeit und seine Göttlichkeit nach außen strahlt. Danach lesen wir davon, dass Elia und Mose erschienen sind und sich mit Jesus unterhalten haben. Dabei müssen wir verstehen, warum es gerade um Elia und auch um Mose geht. Elia war im Prinzip der Repräsentant für all die Propheten des Alten Testamentes. Elia war wie der Prophet. Und Mose war derjenige, der für das Gesetz stand. Er hat das Volk Israel natürlich mit Hilfe Gottes und auch im Auftrag Gottes aus Ägypten herausgeführt in das verheißene Land oder bis zum verheißenen Land und hat ihnen das Gesetz Gottes gegeben. Deshalb steht er genau dafür. Und diese beiden unterhielten sich jetzt mit Jesus. Und das Spannende dabei ist, dass wir in Matthäus 5, Vers 17 lesen, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus sagt hier, ich bin nicht gekommen, um das, was Elia und das, was Mose gemacht haben, irgendwie in Luft aufzulösen, sondern ich bin gekommen, um das zu vervollständigen, das zu vollenden, das zu erfüllen, was sie schon immer gesagt haben. Und genau das wird auch an dieser Stelle, glaube ich, sichtbar, dass Jesus mit Mose und Elia, gerade mit diesen beiden, redet. Interessanterweise erzählt uns Markus gar nichts darüber, was eigentlich Inhalt dieses Gesprächs war. Ich weiß nicht, ob ihr euch das gefragt habt, als wir den Text gelesen haben, aber er sagt einfach, die unterredeten sich mit Jesus und dann geht es weiter, dass Petrus den Vorschlag macht. Zum Glück, ich bin ein bisschen neugierig, deswegen interessiert mich das, was sie gesagt haben, zum Glück erwähnt Lukas das in dem parallelen Bericht dazu. Lukas erzählt uns, dass Jesus mit Elia und mit Mose darüber geredet hat, wie sein Ausgang in Jerusalem sein wird. Das heißt, sie haben darüber geredet, was passieren wird. Wahrscheinlich haben sie also über seinen Leidensweg und sein Sterben und auch seine Auferstehung geredet. Nachdem dieses Gespräch vorbei ist, kommt Petrus an und sagt, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. lass mal 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Ich glaube, dieser Vorschlag offenbart uns etwas über Petrus. Denn Petrus hat, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstanden, was in dieser Situation wirklich passiert ist. Petrus hat es nicht begriffen, was da geschehen ist. Ich glaube, er hat sogar zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal richtig verstanden gehabt, wer Jesus wirklich ist. Denn er hat versucht, ihn irgendwie zu begrenzen auf irdische Dinge, sodass er ihm eine Hütte bauen wollte und stellt ihn damit fast auf eine Ebene mit Elia und Mose, weil er den dreien eine Hütte bauen will. Gleichzeitig dazu unterschlägt er die Notwendigkeit, die besteht, dass Jesus leiden und sterben wird. Dass Jesus diesen Weg gehen muss, des Leides, diesen schweren Weg, um Erlösung für unsere Schuld am Kreuz zu erwirken. Und das ist notwendig, damit Jesus seine Herrschaft wirklich antreten kann. Weil es eine Distanz zwischen Gott und uns Menschen gibt. Und diese Distanz, die muss überwunden werden und die kann nur durch Gott selbst in Jesus überwunden werden. Und durch Jesus Leiden und Sterben und seine Auferstehung wurde sie überwunden. Aber es musste geschehen. Da führte kein Weg dran vorbei. In Vers 6 finden wir dann den Hinweis, dass Petrus das gesagt hat mit den Hütten, weil er gar nicht richtig wusste, was er sagen sollte. Und es wird begründet auch mit der Aussage, denn sie waren voller Furcht. Petrus' Aussage, Petrus' Vorschlag, da 3 Hütten hinzubauen, war getrieben von Furcht. Und ich glaube, das liegt daran, weil das alles viel zu groß für ihn war, was er dort miterleben durfte. Er war völlig überfordert, völlig überwältigt von dem, was er gesehen und auch von dem, was er gehört hatte. Er konnte das nicht greifen, was der Inhalt dessen wirklich war. Doch direkt im Anschluss kommt eine Bestätigung für das, was vorher schon angeklungen ist. Es kam die Bestätigung für Jesus selbst. Denn in Vers 7 und Vers 8 heißt es: Es kam eine Wolke, die sie überschattete, und eine Stimme kam aus dieser Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr bei sich, außer Jesus allein. Eine Wolke überschattete sie. Und ich weiß nicht, was euch in den Kopf kommt, wenn ihr an die Bibel und eine Wolke denkt. Aber im Alten Testament ist das der Weg gewesen, wie Gott selbst sich Menschen offenbart hat. Wie Gott Menschen sich gezeigt hat, beziehungsweise in dieser Wolke verhüllt hat. Es ist sozusagen die Offenbarungsquelle Gottes. Wir sehen das auch am Berg Sinai. Und diese Stimme, Gott selbst, greift die Bestätigung auf für Jesus, die schon bei der Taufe über ihm ausgesprochen wurde. Falls ihr euch erinnert, dort sagt der Vater auch schon: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und jetzt wieder: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Diese Aussage bestätigt Jesus in seiner Person, damit auch in seiner Autorität und auch in seinem Auftrag. Gleichzeitig gibt aber diese Bestätigung uns auch noch eine Aufforderung mit. Denn Gott sagt: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Es ist eine Aufforderung an uns, Jesu Worten zu gehorchen. Und Gott bestätigt dadurch auch ein Stück weit die Worte Jesu als Wahrheit. Dadurch, dass er sagt, wir sollen ihm gehorchen. Petrus bringt das Ganze dann in Apostelgeschichte 3, Vers 22 noch mit dem zusammen, was Mose schon als Prophezeiung gebracht hat. Dort sagt er: Mose hat schon gesagt, Apostelgeschichte 3, Vers 22, Mose hat schon gesagt: Einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Also Petrus greift es später auch nochmal auf, diese Bestätigung und gleichzeitig diese Aufforderung, auf Jesu Worte zu hören, auf das, was er sagt. In dem Parallelbericht zu dieser Geschichte in Matthäus, der hat das auch noch aufgeschrieben, finden wir noch den Hinweis, dass die Jünger auf ihr Angesicht niedergefallen sind, als die Stimme erklungen ist. Sie sind niedergefallen auf ihr Angesicht und das ist eine typische Reaktion, ein Zeichen von Ehrfurcht Gott gegenüber. Wir haben das vorhin von Daniel gehört, wie er auf sein Angesicht niedergefallen ist. Genauso haben es die Jünger hier auch getan. Sie sind niedergefallen vor Gott mit dem Angesicht zur Erde. Ich glaube, nach Vers 7 ist dann so ein kleiner Einschnitt. Der wird auch sichtbar durch Vers 8. Denn dort heißt es, und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr bei sich, außer Jesus allein. Es war niemand mehr da, außer Jesus. Stellt sich die Frage, warum nicht? Warum war keiner mehr da? Ich glaube, es war keiner mehr da, weil das Ziel dieses Ereignisses erfüllt war. Das Ziel war erreicht. Das Ziel des ganzen Geschehens war erreicht, denn die Jünger haben Jesus in seiner Göttlichkeit gesehen. Und zwar mit ihren eigenen Augen. Sie haben mit ihren eigenen Augen seine Göttlichkeit, seine Herrlichkeit sehen dürfen. Sie haben seine Erhabenheit über Mose und über Elia verstanden. Sie haben den Auftrag zum Gehorsam ihm gegenüber gehört und gleichzeitig auch die Zuverlässigkeit seiner Worte bestätigt bekommen. Es hat den Jüngern gezeigt, dass das, was kommen wird, nämlich der Leidensweg und das Sterben und die Auferstehung Jesu, auf dem Hintergrund seiner göttlichen Macht geschieht. Es hat den Jüngern gezeigt, dass das, was kommen wird, dass Jesus sterben wird am Kreuz. Dass das nicht passiert, weil er nicht mächtig genug gewesen wäre, das zu verhindern, sondern weil er die Liebe und die Göttlichkeit besitzt, diesen Schritt trotzdem für uns Menschen zu gehen. Diesen Schritt trotzdem zu gehen, trotzdem ans Kreuz zu gehen. Es passiert auf Grundlage seiner göttlichen Macht. Ich finde es damit noch schwieriger, irgendwie zu greifen. Noch schwieriger, das zu verstehen, wie es sein kann, dass Gott wirklich selbst auf diese Erde gekommen ist. Dass Gott wirklich selbst auch Mensch geworden ist und trotzdem irgendwie Gott geblieben ist. Aber dass Gott sich geopfert hat, um uns Rettung zu bringen. Dass Gott gekommen ist und sein Leben gegeben hat am Kreuz. Für deine und auch für meine Schuld. Und weil die Jünger all das gesehen und auch gehört hatten, war das Ziel erreicht. Das Ziel dieses Ereignisses war erreicht und deshalb war Jesus ab da wieder mit ihnen allein. Vers 9. Und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot er ihnen, dass sie niemand erzählen sollten, was sie gesehen hatten, ehe nicht der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie hielten das Wort fest und besprachen sich untereinander. Was ist das, aus den Toten auferstehen? Als sie von diesem Berg wieder runtergegangen sind, da hat Jesus ihnen geboten, darüber zu schweigen, was sie erlebt hatten. Sehr wahrscheinlich haben die Jünger das Gespräch auch verstanden, was Mose und Elia und Jesus geführt haben. Denn sie haben es ja später in Lukas auch aufgeschrieben, oder Lukas hat es aufgeschrieben, was der Inhalt des Gesprächs war. Sie sollten darüber schweigen, bis Jesus auferstanden ist. Bis dieser Zeitpunkt erreicht war, an dem Jesus Tod und Sünde endgültig besiegt hatte und durch seine Auferstehung wieder lebendig war. Ich glaube, der Grund war dafür, warum Jesus das nicht wollte, dass er die Befürchtung hatte, dass Menschen, also dass das Volk Israel, ihn sonst frühzeitig zum politischen Messias deklariert hätte. Also zum politischen Befreier des Volkes ausgerufen hätte. Hätten sie davon mitbekommen, wie Jesus in seiner Göttlichkeit sichtbar auf der Erde gewesen ist. Sie waren nämlich zu dieser Zeit immer noch unter der Herrschaft der Römer und kein freies Volk auf dieser Erde. Und sie warteten, sie sehnten sich so sehr nach einem Messias, nach einem Befreier, nach einem Retter von der politischen Übermacht der Römer. Aber Jesus ist zu diesem Zeitpunkt nicht gekommen, um sie von den Römern zu befreien. Jesus ist nicht gekommen, um sich von irgendeiner weltlichen Herrschaft wieder frei zu machen, sondern Jesus ist zu diesem Zeitpunkt gekommen, um sich von ihrer Sünde reinzuwaschen, von ihrer Sünde zu befreien. Und er wird wiederkommen und sichtbar herrschen, keine Frage, aber noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Deswegen wollte Jesus nicht, dass die Jünger darüber reden, was sie gesehen und was sie erlebt hatten, damit das Volk Israel ihn nicht frühzeitig zum politischen Messias ausrief, sondern sein Werk vollendet werden konnte. Die Jünger haben sich auch scheinbar daran gehalten, denn wir lesen davon, dass sie das Wort festhielten und es untereinander besprachen. Sie haben untereinander darüber geredet und haben darüber gesprochen, was ist eigentlich diese Auferstehung aus den Toten. Sie haben scheinbar die Auferstehungsankündigung von Jesus nicht verstanden, obwohl er ihnen das direkt, also 6 Tage vorher, schon mal gesagt hat. Er hat schon mal gesagt, ich werde leiden, ich werde getötet werden und ich werde wieder auferstehen. Und jetzt kriegen sie das wieder mit und sie verstehen es trotzdem nicht. Um das zu verstehen, warum sie das nicht verstanden haben, abgesehen davon, dass es vielleicht menschlich sowieso richtig schwer ist zu greifen, wie Menschen aus dem Tod auferweckt werden können, wenn sie wirklich tot waren, müssen wir die Denkweise verstehen, die die Jünger zugrunde liegen hatten. Denn im palästinischen Judentum war die Denkweise so, dass erst am Ende der Zeit, ganz am Ende, dass dann alle auferstehen werden, alle Menschen. Und Jesus sprach aber hier von einer Auferstehung, die vorher stattfinden wird, einer ganz persönlichen Auferstehung von ihm, 3 Tage nach seinem Tod. Und diese Verbindung zwischen der Auferstehung Jesu und der endgültigen Auferstehung, die haben sie nicht verstanden. Sie haben es nicht zusammenbekommen, wie es sein kann, dass Jesus schon vorher alleine aufersteht. Gleichzeitig lesen wir aber auch davon, dass Jesus das Schweigegebot begrenzt hat. Er hat es temporär, also zeitlich gesehen, begrenzt. Er hat gesagt, wenn ich auferstanden bin, dann dürft ihr. Wenn ich auferstanden bin, dann dürft ihr darüber reden. Und ich glaube auch, dass sie nicht nur darüber reden durften ab dem Zeitpunkt der Auferstehung, sondern auch darüber reden sollten. Denn als Christen sind wir dazu aufgefordert, das Evangelium weiterzugeben und zu verkündigen, dass Jesus in seiner verherrlichten Form eines Tages wiederkommen wird. Wir sollen davon erzählen, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Und dass er wieder auferstanden ist. Und dass wir deshalb den Weg zu Gott, dass diese Distanz, diese Entfremdung, die da ist, dass die überwunden ist und wir wieder mit Gott in Beziehung leben dürfen. Das ist unser Auftrag als Gläubige. Damals als kleines Kind hat mein Papa das manchmal so gemacht, dass wir für Mama gemeinsam ein Geschenk gekauft haben. Ja, wenn sie Geburtstag hatte zum Beispiel, haben wir zusammen ein Geschenk gekauft. Das Problem ist, als kleines Kind ist es richtig herausfordernd, darüber zu schweigen. Wenn man weiß, Mama, ich habe ein richtig gutes Geschenk mit Papa gekauft, aber ich darf es dir noch nicht erzählen. Ich darf dir das erst in, keine Ahnung, 1,5 Wochen erzählen. Man kauft es ja meistens ein bisschen früher, ne? Und ich glaube, die Jünger haben sich ähnlich gefühlt. Sie haben diesen Einblick in die Herrlichkeit Gottes gesehen. Sie haben dieses Gute, dieses Schöne gesehen, was kommen wird, aber mussten darüber schweigen, bis zu dem Tag, an dem Jesus aufersteht. So wie wir als Kinder schweigen mussten über das tolle Geschenk, was Mama bekommt, bis zu ihrem Geburtstag, wenn sie es in ihre Hände kriegt. In Vers 11 bis 13 lesen wir dann: Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Er aber sprach zu ihnen, Elia kommt zwar zuerst und stellt alle Dinge wieder her. Und wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben, also über Jesus, dass er vieles leiden und verachtet werden soll. Aber ich sage euch, auch Elia ist gekommen und sie haben ihm getan, was sie wollten, so wie über ihn geschrieben steht. Um diesen Vers wieder nachvollziehen zu können, müssen wir erneut schauen, was haben die Juden damals gedacht, was passieren würde. Was haben sie mit dieser Ankündigung verbunden, dass Elia kommen soll? Denn in Maleachi 3, Vers 23, finden wir die Aussage, dass Gott sagt, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Gott sendet Elia. Und die Juden, die haben das Wort wörtlich genommen und dachten, Elia kommt wieder, in Person. Aber Jesus spricht hier davon, dass Elia schon wieder gekommen ist und sie ihm getan haben, was sie wollten. Und er spricht davon, dass nicht Elia in Person wiederkommt, sondern dass Elia oder einer von der Art, ein Prophet von der Art, wie Elia gekommen ist und wie Elia gehandelt hat, dass so einer wiederkommen wird, bevor Jesus kommt. Er erklärt ihnen also, dass nicht Elia selbst kommt, sondern ein Prophet, wie Elia gewesen ist. Ein Prophet der Art von Elia. Und er sagt auch, dass er schon gekommen ist. Und deshalb bestätigt Jesus hier diese Aussage der Schriftgelehrten, die die Jünger ihm vorlegen. Er sagt, ja, es stimmt. Es stimmt, dass Elia vorher wiederkommen muss. Und übrigens, er war auch schon da. Aber er erklärt ihm eben, dass es nicht Elia selbst war, sondern einer der Art Elias und einer, der einen Dienst hatte, wie Elia einen Dienst hatte. Elias Auftrag war es, alle Dinge wiederherzustellen. Und das bezieht sich hier vor allen Dingen darauf, dass Gottes Ruf in sein Volk erklungen ist, dass sie umkehren sollen, dass sie wieder zu ihm zurückkehren sollen, dass sie wieder Gottesdienst so leben sollen, wie es geplant war, wie es Gott Ehre bringt. Und dieser Ruf ist erklungen durch Johannes den Täufer. Johannes der Täufer hat immer und immer wieder gepredigt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Er hat das Volk aufgerufen, kehrt um zu eurem Gott. Und genau das hat Elia auch getan. Im Parallelbericht in Matthäus finden wir ebenfalls den Hinweis, dass die Jünger das an der Stelle verstanden haben, dass Jesus von Johannes dem Täufer spricht, von dem Johannes dem Täufer als dem kommenden Elia. Jesus greift dann trotzdem nochmal sein eigenes Leiden und auch das Leiden des angekündigten Elia auf. Er bezeugt, dass es in der Schrift schon vorhergesagt ist, dass diese Leiden stattfinden werden. Vers 12b und 13. Und wie über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er vieles leiden und verachtet werden soll. Aber ich sage euch, auch Elia ist gekommen und sie haben ihm getan, was sie wollten, so wie über ihn geschrieben steht. Es ist das Leiden der Boten Gottes in dieser Welt. Und Jesus sagt, wie geschrieben steht. Jesus bestätigt damit, dass das Leid, was auf ihn und auch was auf Johannes den Täufer zugekommen ist, oder was Johannes den Täufer schon erlebt hatte, was sie durchleben mussten, dass das vorhergesagt war. Dass das in Gottes Wort vorher schon angekündigt war. Und damit bestätigt er regelrecht dieses Buch. Damit bestätigt er Gottes Wort und sagt, das ist Wahrheit. Es stimmt, was hier drin steht. Es stimmt, was da über Elia, über den kommenden Elia und auch was über mich, den Menschensohn, geschrieben steht, sagt Jesus. Ich glaube, das kann uns heute auch ermutigen, diesem Wort Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu schenken. Das kann uns ermutigen, diesem Wort zu vertrauen, auch wenn Menschen uns für dumm verkaufen, weil wir auf die wirkliche Wahrheit vertrauen. Denn es ist die Wahrheit. Stell dir vor, da ist jemand und er erzählt dir eine ganz normale Geschichte. Und du glaubst es und ein bisschen später stellt sich aber raus, das war einfach Blödsinn, was er dir erzählt hat. Und dann kommt er die Woche danach wieder und erzählt dir wieder eine Geschichte. Vielleicht glaubst du ihm dieses Mal wieder. Aber dann stellt sich wieder raus, dass es einfach Blödsinn gewesen ist. Es stimmte nicht, was er erzählt hat. Spätestens beim dritten oder vierten Mal, wenn das passiert, wirst du aufhören, dieser Person zu glauben, was sie dir erzählt. Aber wenn du eine Geschichte erzählt bekommst, eine Geschichte, die vielleicht abgefahren klingt, die gar nicht so richtig glaubbar ist, so denkst du im ersten Moment, und es stellt sich heraus, dass sie wirklich wahr ist, dann wirst du ihm das nächste Mal, wenn er dir so eine krasse Geschichte erzählt, wahrscheinlich eher glauben. Und wenn du das immer und immer wieder erlebst dass seine Geschichten wahr sind, dann wirst du ihm Glauben schenken, ihm vertrauen über das, was er sagt. Und genauso verhält es sich mit dem Wort Gottes. Hier sind Dinge drin, die vielleicht manchmal schwer zu glauben sind. Hier wird berichtet über die Auferstehung Jesu, die menschlich gar nicht richtig zu greifen ist. Aber es gibt so viele Zeugen, die sagen, das, was hier drin steht, das ist die Wahrheit. Du kannst diesem Buch, du kannst dem, was da drin steht, wirklich vertrauen. Und Jesus selbst bezeugt es, dass das Wahrheit ist, was hier drin steht, über die Ankündigung für Elia und auch für ihn. Jesus gibt diesem Wort Autorität. Er sagt, das Wort ist Wahrheit. Und das ist eine Ermutigung für uns. Das ist eine Ermutigung für uns, dass wir darauf vertrauen dürfen. Diese Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, sie haben Jesus gesehen. Sie sind Jesus begegnet in seiner verherrlichten Form. In seiner absoluten Reinheit und Herrlichkeit durften sie ihn sehen. Sie durften Einblick bekommen in das, was in der Zukunft auf uns zukommt. In das, was wir in der Zukunft vielleicht einmal sehen werden. Oder was wir sehen werden, was sichtbar werden wird in der Zukunft. Johannes nimmt uns in seinem ersten Brief noch mit hinein in das, was passieren wird. Lass uns das nochmal kurz durchlesen, was Johannes sagt in seinem ersten Brief. 1. Johannes 3, die Verse 2 und 3. 1. Johannes 3, die Verse 2 und 3. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es oder er offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Johannes schreibt hier an gläubige Christen, an Menschen, die eine wirkliche Beziehung zu Jesus haben. Und er bezeugt ihnen, dass sie als Christen Gottes Kinder sind. Gleichzeitig sagt er aber auch, dass etwas davon noch nicht ganz sichtbar ist. Dass etwas noch nicht greifbar, noch nicht offenbar gemacht worden ist, was aber eines Tages sein wird. Und er spricht von einer festen Zuversicht, die wir haben dürfen auf diese Wahrheit, dass es kommen wird. Wir dürfen gewiss sein, dass wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Dass wir ihn in seiner verherrlichten Form, dass wir ihm begegnen dürfen. Auch wenn das vielleicht jetzt noch schwer vorstellbar ist. Und wir dürfen uns sicher sein, dass wenn dieser Zeitpunkt erreicht ist, dass wir ihm gleich sein werden. Das heißt, wir werden heilig sein, wie er heilig ist. Heilig ist so ein Wort, was dafür steht, dass wir abgegrenzt sind von aller Sünde und erfüllt mit aller Reinheit Gottes. Und Johannes macht es deutlich, dass das passieren wird. Er sagt, wenn wir Gottes Kinder sind, dann passiert das automatisch. Wir werden so sein, wie er ist, wenn wir ihn sehen werden, wie er wirklich ist. Doch er fordert uns jetzt schon, Vers 3, zum Handeln auf. Er sagt, jeder, der diese Gewissheit hat, jeder, der diese Hoffnung hat, dass wir Jesus sehen werden, in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit, in seiner Reinheit, wir sollen jetzt schon uns selbst reinigen von unserer Sünde. Wir sollen uns reinigen, so wie er auch rein ist. Wir sollen jetzt schon immer mehr so leben, wie wir eines Tages sein werden. Wir sollen jetzt schon Sünde, also das Handeln gegen Gottes Willen, aus unserem Leben immer mehr rausschmeißen. Wir als Gläubige, wir dürfen uns gewiss sein, dass wir Jesus in seiner verherrlichten Form begegnen werden und dann so werden, wie er ist, nämlich völlig rein von Sünde und absolut heilig. Wenn Menschen viel Zeit miteinander verbringen, dann fällt es auf, dass sie sich immer ähnlicher werden. Vielleicht kennt ihr das bei Ehepaaren, die gleichen sich in ihrer Ausdrucksweise und auch in dem Verhalten, gleichen sie sich immer mehr an. Oder wenn Menschen uns wirklich prägen, wie Mentoren oder Lehrer oder Eltern, dann werden wir Handlungsweisen und Ausdrucksweisen, Worte, die wir benutzen, von ihnen mit übernehmen. Und ich glaube, so ähnlich können wir uns das hier vorstellen, nur halt in einer viel größeren Dimension. Wenn wir Jesus begegnen und wenn wir Jesus sehen, wie er wirklich ist, dann wird es Einfluss auf uns haben und er wird uns verändern. Wir können gar nicht mehr so bleiben. Wir werden so sein wie er, weil wir ihn sehen, wie er ist. Und deswegen gibt uns Johannes jetzt schon diesen Auftrag, dass wir jetzt schon anfangen sollen, in der Heiligung zu leben. Dass wir jetzt schon anfangen sollen, so zu leben, wie wir eines Tages bei ihm sein werden. Weil wir diese Hoffnung haben, fordert er uns auf, so zu leben und Sünde immer mehr aus unserem Leben rauszuschmeißen. Vielleicht sitzt aber auch heute Morgen hier und du weißt, ich gehöre eigentlich noch gar nicht zu diesen Gläubigen, von denen Johannes hier spricht. Du weißt, ich habe gar keine Beziehung zu diesem Gott. Ich habe zwar viel über den gehört, aber irgendwie bin ich noch nicht, habe ich diese Distanz, die Jesus für mich überbrückt hat, bin ich da noch nicht zu Gott gekommen. Ich bin noch nicht in Beziehung zu ihm. Ich lebe nicht in Beziehung zu ihm. Ich habe da noch keine Entscheidung für getroffen. Dann ermutige ich dich. Wenn das der Fall ist, dann darfst du auf die Gemeindeleitung zukommen. Und wenn du willst, darfst du auch auf mich zukommen. Und dann lass uns darüber reden, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Lass uns darüber reden, was es bedeutet, diese Hoffnung zu haben, dass wir Jesus eines Tages von Angesicht zu Angesicht sehen werden und ihn sehen werden, wie er wirklich ist, in seiner Herrlichkeit und in seiner Heiligkeit, so wie die Jünger ihn schon sehen durften, die drei. Und dann werden wir ihm gleichgestaltet werden. Wir werden heilig sein. Wir haben darüber geredet, wie die Herrlichkeit Jesu sichtbar geworden ist, schon vor diesen drei Jüngern. Aber wir haben auch angeschaut, was sein wird, wenn er in Herrlichkeit wiederkommt. Wir werden ihm gleichgestaltet werden. Wir haben darüber gehört, dass die Jünger schweigen mussten, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Jesus auferstehen sollte. Und dann durften sie, und ich glaube, dann sollten sie auch darüber reden. Und wir sollen genauso darüber reden, über das Evangelium, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist und dass er eines Tages wiederkommen wird in seiner verherrlichten Gestalt. Wir wurden dazu ermutigt, auf das Wort Gottes, auf die Schrift zu vertrauen, weil es die Wahrheit ist und es zuverlässig ist. Wir sind von Johannes aufgefordert, uns jetzt schon von unserer Sünde in unserem Leben zu reinigen, weil wir Jesus einmal gleich sein werden, wenn wir ihn in seiner verherrlichten Form begegnen. Amen.